Dann freue ich mich sehr, Caroline vorzustellen. Wir kennen uns tatsächlich von einer Moderation. Dort haben wir uns kennengelernt von United We Talk. Das war ein politischer Talk live, 3 Stunden im Studio im Rahmen von United We Stream. Genau, da haben wir uns kennengelernt und das war im März 2020, schon ziemlich lange her. Und kurz danach haben wir dann Caroline gefragt, ob sie Lust hätte, zu uns ins Content zu kommen. Damals war das noch gar nicht abzusehen, dass wir 2 Jahre lang diesen Talk immer wieder verschieben müssen. Genau, in der Zwischenzeit hat Caroline als Autorin dieses neue Buch herausgebracht, worum es hier heute gehen wird. Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Und ich sage noch einmal ganz kurz ein paar Worte zu Caroline, dass ihr sie einordnen könnt. Und zwar schreibt sie unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Zeitung, Analyse und Kritik, den Spiegel und das Missy Magazine und ist aktuell hauptsächlich Autorin, wie ihr ja wisst. Und es geht vor allen Dingen um emanzipatorische Themen, es geht um das Infragestellen von Geschlechterverhältnissen, es geht um Rechtspopulismus und digitalen Kapitalismus. Ich hoffe, ich habe das jetzt wiedergegeben und freue mich sehr, dass Caroline hier ist und einen großen Applaus, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Sandix, für die Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, voll schön, dass ihr alle gekommen seid. Es ist total schön, einfach auch endlich, nachdem ich, als das Buch rauskam, ja viele Veranstaltungen online hatte, dass es jetzt immer noch weitergeht und man dann auch im Anschluss ins Gespräch kommen kann, was wir heute ja auch machen werden.
Genau, ich werde jetzt die Bühne verlassen. Du hast Zeit für deine Lesung und danach werden wir ein Publikumsmikrofon haben für eure Fragen. Es wird noch genug Zeit dafür geben. Okay, dann viel Spaß.
Hui, jetzt bin ich hier so alleine. Genau, ich habe ja schon gesagt, aber ihr seid ja da. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich sage vielleicht noch, bevor ich aus dem Kapitel lese, zu dem ich speziell dann auch angefragt wurde, sage ich noch ein paar Worte insgesamt zu diesem Buch, das eben heißt Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Und wie ihr wahrscheinlich im Programm gesehen habt, heißt die Lesung heute Let's Unfuck the Patriarchy Out of Our Bodies. Das ist ein Zitat aus dem Kapitel, aus dem ich heute lesen werde. Das ist das Kapitel, in dem es um so queer-feministische sexuelle Befreiung geht. Und der Grund, warum ich speziell daraus lese, den erläutere ich auch gleich noch, oder warum auch die Content Crew mich dazu angefragt hat. Allgemein zu diesem Buch. Ich gehe erstmal in der ersten Hälfte des Buches, so ungefähr in der ersten Hälfte, ein bisschen mehr, geht es um die Beharrlichkeit des Patriarchats. Darum, inwiefern wir noch vom Patriarchat sprechen können, was darunter zu verstehen ist, auch in der neuen Kritik in der queer-feministischen Patriarchatskritik, die seit einigen Jahren wieder auf die Straße getragen wird, vermehrt. Es geht um diese binäre Herrschaftsordnung, die ist binär und hierarchisch, die Menschen, immer noch einteilt in 2 vermeintlich von Natur aus verschiedene Wesensgruppen, nämlich die Männer und die Frauen. Und diese beiden Geschlechter stehen in dieser patriarchalen Ordnung schon vor der Geburt fest und denen werden eben bestimmte Körpereigenschaften und dazu dann bestimmte Wesensmerkmale zugeschrieben. Und das sind Wesensmerkmale, die sich vor allem manifestiert haben, also die Festschreibung im Zuge der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft, des Kapitalismus und des Nationalstaats, wie wir ihn heute kennen. Und das wirkt eben noch fort. Und diese Zusammenhänge, wie sehr eben das Patriarchat, also diese binäre hierarchische Geschlechterordnung, die immer die eine Seite abwertet, nämlich alles, was als weiblich gilt, alles, was eben als fürsorglich, als reproduktiv besetzt ist, also diejenigen, die als Frauen gelten in der Ordnung, werden eben immer noch imaginiert als von Haus aus emotionaler, von Haus aus fürsorglicher und so weiter, während der vermeintliche Gegenpart, der Mann, eben immer noch der Stärkere ist in dieser Ordnung, der Rationalere, so wird das weiterhin gesehen. Und in dem Buch geht es eben darum, inwiefern diese Ordnung sich fortsetzt, was für Gewalt sie permanent reproduziert und welche Ausbeutungsverhältnisse auch, also inwiefern Flint-Personen Gewalt auch deshalb angetan wird wegen dieser Ordnung und inwiefern sie ausgebeutet werden und inwiefern diese Ordnung eben mit dem Kapitalismus und dem Nationalstaat zusammenhängt. Und das zeigt sich auch ganz besonders in antifeministischen Mobilisierungen der letzten Jahre, also da zeigt sich ganz besonders darin auch, wie beharrlich das Patriarchat ist und gleichzeitig, und das ist vor allem der letzte Teil und der zweite Teil des Buches, eben ist das Patriarchat oder zeigt sich die Beharrlichkeit auch deshalb, die zeigt sich auch quasi als Widerstand gegen queerfeministische Kämpfe der letzten Jahre, gegen verschiedene queerfeministische Bewegungen, die stärker geworden sind, die sich international vernetzt haben und die auch alte Grabenkämpfe im Feminismus in einer gewissen Weise überwinden können, nämlich so eine Gegenüberstellung von eher materialistischem und queerem Feminismus. Und diese Kämpfe fordern eben das Patriarchat ganz besonders heraus. Darum geht es in dem zweiten Teil des Buches und da geht es auch dann darum, dass es nicht nur die Kämpfe auf der Straße sind, sondern dass es auch Kämpfe im Alltag sind, dass auch unsere Beziehungsweisen eben in ganz besonderer Art vom Patriarchat, von dieser binären hierarchischen Geschlechterordnung bestimmt sind. Immer noch von diesem Glauben, dass es zwei Gruppen von Menschen eben gibt, Männer und Frauen, die sich wesenhaft unterscheiden und dass das immer noch auch eben die Art, wie wir lieben, wie wir zusammenleben, wie wir Familie gestalten und so weiter prägt und dass dagegen aber eben auch auf dieser vermeintlich privaten Ebene, dass da was in Bewegung kommt und die Menschen eben auch daran rütteln, an diesen Grundfesten der bürgerlichen Kleinfamilie und dass es wichtig ist, dass auch eben als politisch relevant zu erachten. Darum geht es in diesem zweiten Teil des Buches und da ist auch eben das Kapitel, aus dem ich heute lesen werde, Teil davon. Das Kapitel eben heißt Begehren nach Sex ohne Sexismus und dass ich also dafür angefragt wurde, hat auch damit zu tun, dass die Leute von der tollen Content Crew, die das hier alles organisieren, dass wir gemeinsam schon eben, Sandix hat gerade gesagt, es ging eigentlich, wir haben so vor 2 Jahren das erste Mal ja darüber gesprochen, dass ich hier was mache. Da ging es ja dann auch speziell um ganz viel auch in Bezug auf Festivals, auf emanzipatorische Festivals, um Fragen danach, wie kann man sexualisierte Gewalt auch in diesen Rahmen, in die ja eben überall leider vorkommt, wie können wir damit umgehen, warum gibt es so eine krasse Kontinuität von sexualisierter Gewalt, da eben haben wir natürlich irgendwie an die Vorfälle bei Monis Rache, aber auch hier gedacht, nämlich als, das wisst ihr wahrscheinlich oder viele von euch, versteckte Kameras auf den Toiletten und Duschen Flinters gefilmt haben und gegen ihren Willen ins Netz gestellt haben. Es gibt ja diverse andere Fälle, an die ich jetzt erinnern könnte. Gerade erst ging wieder ein Schreiben rum, das thematisiert, wie auch im Kontext der Bucht der Träumer es zu übergriffigem Verhalten sexualisierter Gewalt kam und immer wieder kommt. Diese Frage eben, warum es so beharrlich ist, auch gerade das Patriarchat auf der Ebene der Sexualität ist auch Teil von dem Kapitel, eben, das ich jetzt lese. So viel vorweg. Und ich habe wahrscheinlich viel zu schnell gesprochen. Ich sehe gerade das Übersetzungsteam. Okay, es geht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, habe ich ja schon gesagt. Aber jetzt lese ich und dann lese ich ein bisschen langsamer. Und ich mache dann mal eine Pause, um zu gucken, wie es so zeitlich auch aussieht. Weil es wäre ja auch schön, wenn wir noch gemeinsam drüber reden können. In der Ankündigung steht, dass ich Antworten hätte auf diese Fragen. Ich habe eher selber auch Fragen und die würde ich natürlich auch gerne mit euch besprechen oder genau, vielleicht können wir gemeinsam noch manches weiter reflektieren. So. Ich will endlich das Patriarchat aus meinem Sexleben kriegen, sagt die Frau mit den kurzen blonden Haaren in der Vorstellungsrunde. Sie ruft es beinahe heraus und andere johlen zustimmend. Ungefähr 30 Menschen sitzen in einem Kreis auf dem Boden, auf Kissen, Teppichen und Decken. Der Raum ist hell und warm, an einer Wand erstreckt sich ein Regal, gefüllt mit Büchern bis zur Decke. Daneben öffnet sich der Blick zum Hof, zum Himmel. Die Abendsonne gleitet durch die grünen Blätter der Baumwipfel, durch die Scheibe nach innen bis zum Podest, das unter dem Fenster steht, auf den Peitschen liegen Seile, Handschuhe, Gleitgel und Dildos. Ich bin beim Tender and Feral Lab. Melissa Tofton hat zu diesem erotischen Laboratorium eingeladen, hat dazu eingeladen, alle wilden und zarten Dinge zu erkunden, frei vom cis-männlichen Blick. Die nächste Person in der Vorstellungsrunde nennt ihren Namen und das Pronomen, das sie für sich verwendet. Die meisten wollen als Frauen adressiert werden, ein paar Menschen als nicht-binär, wie auch Tofton selbst, und ein Transmann ist auch dabei. Alle tragen, was ihnen lieb ist. Sie sollten so erscheinen, wie sie sich sexy fühlen, hatte es geheißen. Ob in Jogginghose, Bikini, Seidenkaftan, Schmuck oder ihrer bloßen Haut. Einige sagen, dass sie die Neugier hergetrieben habe. Viele wünschen sich, sexuell freier zu werden, eigene Bedürfnisse besser zu erkennen und zu artikulieren, an ihre Grenzen zu gehen, sie zu spüren und anderen gegenüber zu wahren. Andere freuen sich darauf, zu spielen, wild zu sein, in diesem geschützten Raum. Solche Räume, solche Veranstaltungen braucht es in dieser Welt. In einer Welt, in der junge Frauen viel zu häufig sagen, guter Sex sei für sie, wenn sie dem Typen dabei gefallen und selbst keine Schmerzen haben. Das gaben fast alle der 100 Frauen und Mädchen zwischen 15 und 20 an, die die Soziologin Peggy Orenstein für ihr Buch Girls and Sex befragt hat. Und die Antworten dieser Mädchen und Frauen passen zu den Verhältnissen, welchen die jungen Männer schilderten, zu denen Peggy Orenstein auch geschrieben hat, von denen schließlich alle mindestens einen Typen kennen, der Mädchen und Frauen gegenüber bereits sexualisiert übergriffig war. Angeblich ereignete sich in den 70er Jahren eine sexuelle Revolution. Aber das war keine Befreiung. Für die meisten jedenfalls nicht. Wie schon im ersten Kapitel geschrieben, hatte die zweite Frauenbewegung zwar eine weitreichende Durchsetzung gleicher Rechte und formal gleicher Chancen für Männer und Frauen erreicht, doch das Bild der Frau als Objekt, das dem Mann gefallen soll, blieb bestehen. Es setzte sich sogar noch weiter fest. Angesichts der Erfolge der Frauenbewegung war das allgemeine Credo, Gleichberechtigung sei nun schon erreicht und wer weiterkämpfen wollte, galt vielen als nervige Emanze. Seit dem Zusammentreffen von Neoliberalismus und Postfeminismus in den 80er Jahren hieß es dann, Frauen hätten doch die Wahl und seien wohl gern auch ein bisschen Sexobjekt. Und wenn sie sich schließlich immer wieder selbst dazu machen oder dazu machen ließen, sei das sogar Zeichen ihrer Emanzipation. Mit der vermeintlichen Befreiung der Sexualität entwickelte sich so eine Form der Sexualisierung des weiblichen Körpers, die weitere Formen der Ungleichheit produzierte. Ähnliche Schlüsse zieht auch Sandra Konrad in ihrem Buch »Das beherrschte Geschlecht – Warum sie will, was er will«. Die Sexualisierung ihrer Körper werde gerade jungen Frauen heute als Gipfel der Emanzipation verkauft. Die Psychotherapeutin führte für ihre Studie, die 2017 erschien, Interviews mit 70 heterosexuellen Frauen zwischen 18 und 45 Jahren über ihre sexuellen Erfahrungen mit Männern, ihre sexuelle Identität und die eigene sexuelle Wahrnehmung. Besonders diejenigen unter 30 bestätigten, was auch bei Peggy Orenstein nachzulesen ist. Die jungen Frauen beschreiben sich zwar meist als sexuell selbstbestimmt, doch erzählen sie gleichzeitig, dass sie sich den Wünschen der Männer anpassen, auch entgegen eigenem Unbehagen, zumindest beim Gelegenheitssex. Sie gehen über ihre Grenzen, kennen sie oft gar nicht, kennen vor allem die eigenen Bedürfnisse nicht. Sexy zu wirken sei ihnen wichtiger als lustvoll zu sein, so Konrad. Gut im Bett zu sein, wichtiger als sich gut im Bett zu fühlen. Die Bewertung von außen durch den männlichen Blick erscheine wichtiger als das eigene Empfinden. Diese Haltung ist in die Geschichte des Patriarchats tief eingeschrieben. Das Empfinden derer, die als Frauen galten, spielte darin eben keine Rolle. Die Medizin, also Mediziner, behaupteten etwa, dass Frauen weniger Interesse an Sex hätten als Männer und stempelten sie, wenn sie dem Bild nicht entsprachen, als Nymphomaninnen und Schlampen ab. Wenn es gerade andersherum zweckmäßig war, wurden Frauen dagegen als frigide diagnostiziert. Ihre Lust wurde mal unterdrückt, mal eingefordert, immer jedoch von denen bewertet, die als Männer die Definitionshoheit innehatten. Diese patriarchale Verfügung setzt sich fort in jenen Bildern von Sexualität, mit denen junge Menschen heute am ehesten konfrontiert sind. Bei einer Befragung von 1048 Kindern und Jugendlichen in Deutschland gab fast die Hälfte an, bereits Hardcore-Pornografie im Internet konsumiert zu haben. Die meisten vor ihrem 15. Geburtstag. Diese Pornoclips, die sie sich kostenlos auf ihren Handys ansehen können, auf der Schultoilette oder dem Pausenhof, sind nach dem patriarchalen Muster schlechthin strukturiert. Der männliche Blick leitet und die Körper von Frauen und Queers werden dabei zu Objekten, die seinem Vergnügen dienen. Da sehen Sie Cumshot-Szenen, in denen Frauen mit großen Augen von unten in die Kamera oder zu einem Mann oder seinem Penis blicken, bevor dieser ihnen in den Mund, in den Rachen stößt, bis sie würgen müssen. Am Ende ejakuliert der Typ auf ihr Gesicht. Oder Casting-Couch-Filme, in denen eine Frau als vermeintliche Amateurin sich arglos in ein Bewerbungsgespräch begibt und nicht ahnt, dass sie gleich überwältigt und damit Teil eines Pornodrehs wird. Und Point-of-View-Filme, bei denen der männliche Darsteller eine Kamera auf dem Kopf hat oder sie selber führt und die Frau so aus Ego-Shooter-Perspektive filmt. Direkter lässt sich der männliche Blick wohl kaum umsetzen. Die Inszenierung dient ihm, die Frauen und Queers dienen ihm, ihre Körper seinem. Das ist es, was die Bilder sagen. Und sie treiben damit eine sexistische Logik auf die Spitze, die auch in anderen Bilderwelten noch immer verbreitet ist. Denn was soll zum Beispiel eine halbnackte Frau auf der Werbung für einen Handwerksbetrieb außer einem heterosexuellen Cis-Mann Vergnügen bereiten? Kritik an der zunehmenden medialen Verbreitung von pornografischen Bildern männlicher Dominanz und weiblicher Unterwerfung übten schon die FeministInnen der 70er Jahre. Und nicht nur Alice Schwarzer, die heute viel nur noch als Pornogegnerin und leider mittlerweile vor allem als TERF bekannt ist, regte damals eine Auseinandersetzung mit der Frage an, inwiefern Sexualität Spiegel und Instrument der Unterdrückung der Frauen in allen Lebensbereichen sei. Auch Shulamith Firestone und Kate Millett standen für jene radikale feministische Auseinandersetzung mit Sexualität, die den meisten Menschen in Deutschland kaum in Erinnerung ist, wenn es um die vermeintliche sexuelle Revolution der 60er und 70er Jahre geht. Weniger zumindest als etwa Rainer Langhans und Uschi Obermeier mit ihrem Playboy-tauglichen Sexkommunenmodell. Diese FeministInnen der zweiten Welle zeigten auf, wie sehr sich patriarchale Herrschaft im Sex verkörpert, in einem tradierten Verhältnis von Aktivität und Passivität, das Frauen immer wieder zum verfügbaren Objekt macht und in der Gewalterfahrung, die sich für die meisten Frauen mit Sex verbindet. Immerhin war es bis 1997 nicht einmal strafbar, die eigene Ehefrau zu vergewaltigen. Die FeministInnen wandten sich vor allem gegen den biologischen Determinismus der einflussreichen Psychoanalyse Sigmund Freuds. Etwa gegen seine Behauptung, weibliche Sexualität sei gegenüber der phallischen Norm defizitär. Die Klitoris sei ein verkümmerter Penis, den Frauen ignorieren müssten, denn nur vaginale Orgasmen seien Zeichen einer gesunden Weiblichkeit. Vor allem Alice Schwarzer entlarvte den Mythos des vaginalen Orgasmus und zeigte 1975 im Klassiker der deutschen Frauenbewegung Der kleine Unterschied und seine großen Folgen erstmals konsequent auf, wie sehr dieser Mythos patriarchale Machtverhältnisse reproduzierte und zementierte. Zitat, nur der Mythos vom vaginalen Orgasmus und damit die von der Bedeutung der Penetration sichert den Männern das Sexmonopol über die Frauen. Und nur das Sexmonopol sichert den Männern das private Monopol, das das Fundament des öffentlichen Monopols der Männergesellschaft über die Frauen ist. Dass Schwarzer aber in ihrer Analyse allein Männer verantwortlich für patriarchale Herrschaftsverhältnisse und die sexuelle Unterdrückung von Frauen machte, verkannte die Strukturen und Mechanismen, die sich auch unabhängig vom Willen der einzelnen Menschen reproduzieren. Shulamith Firestone erweiterte die Perspektive und nahm vor allem den einen Mechanismus in den Blick, in dem sich in ihren Augen die unheilvolle Allianz aus Patriarchat und Kapitalismus immer weiter reproduziere, die Kleinfamilie, die vor allem Frauen und ihre Sexualität unterdrücke, aber auch Sexualität im Allgemeinen in Fesseln lege. Die Kleinfamilie reduziere die Lüste und das Spiel der Körper immer wieder auf den heterosexuellen Akt Mann fickt Frau zur Reproduktion von Menschen und reduziere Frauen damit auf die Rolle von willenlosen Befriedigungs- und Geburtsmaschinen. Eine Analyse, wie sie ähnlich im Kapitel zur bürgerlichen Gesellschaft skizziert ist. Let's unfuck the patriarchy out of our bodies, heißt es auf der Facebook-Seite von Melissa Toften im Vorfeld der Veranstaltung. Lasst uns einander helfen, uns zu befreien von heteronormativen Geschlechterrollen. Unter Toftens Anleitung haben wir mittlerweile zwei Kreise gebildet, einen inneren und einen äußeren. Die innenstehende Hälfte der TeilnehmerInnen wendet sich nach außen und die im äußeren Kreis nach innen. So hat jede Person genau eine andere vor sich. Wobei nach jeder Übung die im äußeren Kreis einen Schritt nach links treten, um die PartnerInnen zu wechseln. Toften leitet nun einen Schüchternheitstanz an für alle im äußeren Kreis. Tanzen und dabei ihre Sensibilität, Verletzlichkeit zum Ausdruck bringen und sei es nur durch minimale Bewegungen. Die jeweiligen PartnerInnen im Inneren schauen dabei zu und laden, wenn sie wollen, ihr tanzendes Gegenüber ohne Worte oder Berührungen dazu ein, tiefer hineinzugehen. Die Frau vor mir lächelt mich an und ich schließe die Augen. Ich bin es nicht gewohnt, frei vor anderen zu tanzen, ohne einen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Und jetzt steht mir eine fremde Frau weniger als eine Armlänge gegenüber, entfernt gegenüber. Ich will mich einlassen, wiege leicht die Hüften und blinzle durch meine Wimpern hindurch. Ihre warmen Augen nicken mir zu, das Lächeln immer noch auf den Lippen. Da öffne ich meine Augen wieder ganz und schaue sie an, begegne ihrem Blick. Das sanfte Wummern des Basses fließt mir von unten durch die Fußsohlen hoch ins Becken. Ich beginne es zu kreisen und meine Finger strecken sich und malen Wellen in die Luft. Ihre Arme hängen ruhig zu beiden Seiten, aber ihr Gesicht sagt mir, dass sie mich hält. Es kommt mir fast pathetisch und kitschig vor, das so aufzuschreiben. Was ja auch daran liegt, dass der Druck, der vor allem auf Jungen und Männern lastet, auf denen, die dazu gemacht werden, auch immer mehr auf Frauen und Queers übergeht. Der Druck, unabhängig zu sein, kein tragendes Gegenüber zu brauchen, sondern es sich, wenn überhaupt, zu nehmen, zum Gelegenheitssex etwa, aktiv zu bleiben. Ein Druck, der auf Frauen und Queers übergeht, ohne dass deshalb aber die alten patriarchalen Hierarchien ausgehebelt würden. Zunehmend gelten die hegemonialen Männlichkeitsanforderungen auch für diejenigen, die ansonsten immer noch als Mädchen und Frauen adressiert werden. Heute im neoliberalen Neopatriarchat müssen, wie gezeigt, auch Frauen und Queers sich disziplinieren wie die Typen. Sie müssen cool sein, Konkurrenz ausstechen, sexuelle Selbstsicherheit präsentieren. Was ihnen dabei jedoch allein als sicher gelten kann, ist die Aussicht darauf, trotzdem weiterhin angeglotzt, angemacht oder gar angegrapscht zu werden, eben sexuell nicht selbstbestimmt, sondern sexuell verfügbar zu sein und auch im beruflichen Bereich bei noch so starker Performance im Schnitt deutlich weniger zu verdienen. Solange es heißt, Geschlechtergerechtigkeit sei mit Frauenquoten in Vorständen erreicht, solange die binäre Geschlechterordnung weiter besteht, bleiben Frauen und Queers doch immer das andere, das im Zweifel objektiviert und nicht gleichermaßen als Subjekt wahrgenommen wird. Auch Sandra Konrads Interviews zeigen, dass Frauen nicht nur im Bett alles Mögliche mitmachen, um einem männlichen Partner zu gefallen, sondern dass vor allem die Jüngeren unter ihnen auch schon im Vorfeld einen Zugang wählen, indem sie den Männern entsprechen wollen. Sie erzählen, sie hätten Gelegenheitssex wie ein Mann, um cool und unabhängig zu wirken, auch wenn sie sich nach Verbindlichkeit und Nähe sehnen, nach denen sich diejenigen, die als Jungen und Männer adressiert werden, gleichermaßen sehnen mögen. Beim Tender and Feral Lab stehen wir immer noch in den beiden Kreisen. Die Person mir gegenüber soll mir sagen, was sie gern mit mir machen würde. Sie sagt Dinge, die jetzt schwer zu realisieren wären, wie etwa, dass sie gern mit mir Pizza äße. Aber sie fragt auch, darf ich dein Ohrläppchen küssen? Und ich muss jedes Mal ablehnen, egal ob ich darauf Lust habe oder nicht. Das Ziel ist, sich im Nein-Sagen zu üben und auch darin einen Wunsch, ein Bedürfnis zu formulieren, etwas nach etwas zu fragen. Dann werden die Kreise aufgelöst. Alle laufen durch den Raum und zeigen jeweils mit der Hand das Level an, auf dem sie sich gerade verorten. Die Hand ganz unten bedeutet tender, zart. Ganz oben feral, wild, wild. So sollen sich immer zwei finden, die sich gerade irgendwie ähnlich fühlen. Die Person, mit der ich dann zusammensitze, hatte ihre Hand wie ich im unteren Drittel, vielleicht noch tiefer als ich. Ich frage sie, ob ich ihren Nacken berühren darf. Diesmal dürfen wir auch ja sagen. Aber sie sagt nein. Sie zögert, schaut entschuldigend und sagt nein. Das macht doch nichts, will ich sagen, mach es aber nicht. Das macht doch nichts, sagen meine Augen ihr hoffentlich. Und sie fragt fast flüsternd, ob wir uns zuerst an den Händen streicheln könnten. Später sitze ich auf der Couch am Rand, die Playparty hat begonnen, es gibt keine Anleitung mehr. Die Musik läuft, die Sauna ist offen, am Sexspielzeug, an Dildos und Seilen können sich alle bedienen und wer eine Pause braucht oder zuschauen will, setzt sich auf die Seite und trinkt Tee, so wie ich. Zwei Personen, erkennbar an weißen T-Shirts, sind durchweg als AnsprechpartnerInnen im Raum zugegen, falls eine der TeilnehmerInnen sich nicht wohlfühlt oder eine Frage hat. Ansonsten gibt es keine Gespräche, zumindest keine, die nicht unmittelbar mit dem Geschehen vor Ort zu tun haben. Manche tanzen nackt oder mit Tüchern für sich oder zusammen. Andere liegen zu dritt verschlungen auf einer Matratze. In der Mitte küsst eine Frau einer anderen die Klitoris, daneben peitschen sich vier weitere Personen wechselseitig aus. Eine Person steigt in den Thron auf der Seite. Das heißt, dass sie sich allein fühlt, mit einbezogen werden will. Das streichelnde Knäuel bemerkt es, eine löst sich daraus und lädt die Person im Abseits ein, sich mit ihnen auf der Matratze zu verweben. Oh, es ist ja schon spät. Noch ein bisschen oder sollen wir weiter? Dann lese ich noch ein bisschen und dann so 10 Minuten, dann machen wir 20 Minuten Gespräch. Okay, gut. Ich muss an Female Pleasure Circle denken, den Film der Regisseurin und Produzentin Erika Lust, die in den letzten Jahren als Pionierin feministischen Pornos berühmt wurde. Sechs nackte Frauen, das sind da in dem Fall Personen, die sich als Frauen identifizieren, sind da in einem hellen, leeren Raum, der Boden ist mit weißen Laken bedeckt, nichts hat Bedeutung, außer die Körper der Frauen in ihren unterschiedlichen Formen, Farben und Behaarungen. Sie liegen im Kreis, die Körper sind in den Raum gestreckt und sie beginnen, sich jeweils selbst zu streicheln, beginnen zu stöhnen, zu zucken, zu lachen. Dann drehen sie sich zueinander, bis sie sich alle wechselseitig küssen, ineinander verflechten, sich verheddern und juchzen, voneinander herunterfallen und wieder aufeinander klettern. Der Film lief auf verschiedenen Festivals und veranschaulichte, worum es in Lusts Arbeit im feministischen Porno geht. Um die Befreiung von Sex jenseits des patriarchalen Blicks und um die Repräsentation dieser Befreiung, womit gleichzeitig auch die Befreiung des Begehrens im Allgemeinen abgezielt wird. Feministischer Porno heißt aber nicht, dass nur Menschen mitspielen, die sich als Frauen identifizieren, so wie eben in Female Pleasure Circle. Beim feministischen Porno stehen Menschen aller Geschlechter vor der Kamera. Das Feministische an diesem Porno ist, dass er feministischen Sex zeigt. Sex, in dem achtsam, in dem zärtlich miteinander umgegangen wird, der trotzdem wild, energisch und auch natürlich brutal sein darf, solange er einvernehmlich ist. Darauf komme ich noch zurück. Erika Lust selbst sagt, feministischer Porno definiere sich darüber, dass ihn eben kein männlicher Blick leite, sondern ein weiblicher oder queerer, wie sie betont. Und gerade dieser Zusatz zeigt, dass ihr Ansatz nicht differenzfeministisch zu verstehen ist. Es geht nicht um eine vermeintlich authentische Weiblichkeit und ein damit zusammenhängendes weibliches Begehren, das es in diesen Filmen zu entdecken gelte oder in ihnen zum Ausdruck gebracht werden würde. Lust und andere feministische PornoproduzentInnen meinen zuallererst ganz konkret, dass an ihren Sets hinter der Kamera hauptsächlich Flinters arbeiten sollen, um sie angesichts der Objektifizierung von allen, die nicht als Männer gelten, zu ermächtigen. Ziel ist, ihnen Mut, Kraft und Vertrauen zu geben, beziehungsweise Räume, in denen sie sicher sind, um Mut, Kraft und Vertrauen zu entwickeln. Wie auch beim Tender and Feral Lab. Vertrauen in sich selbst, in ihre Wahrnehmungen, ihre Körper und deren Reaktionen und den Mut und die Kraft für sich, für ihre Wünsche und Bedürfnisse und füreinander ein- und aufzustehen. Weder geht es dabei darum, einen irgendwie natürlichen weiblichen Körper zu entdecken, noch eine irgendwie ursprüngliche Sexualität. Die Empfindungen von Körpern lassen sich nicht trennen von den Erfahrungen, den Diskursen und Gewohnheiten, die sich in sie eingeschrieben haben. Der Wunsch nach einer bereinigten Form von Sexualität, nach Körpern, die nicht geprägt sind von Machtverhältnissen, spiegelte sich wieder in den Schriften jener feministischen TheoretikerInnen, von denen weiter oben die Rede war. Sie hatten erkannt, wie sehr die gesellschaftlichen Verhältnisse die Geschlechter und den Umgang mit ihren Körpern determinierten, doch der Wunsch nach einer Überwindung dieser Zustände, nach einer vordiskursiven Libido, führte Shulamith Firestone, aber ebenso Kate Millett, schließlich selbst zur Annahme einer biologischen Determiniertheit, nämlich der Unterstellung einer eigentlichen, authentischen Sexualität, wie etwa Andrea Bührmann ausführlich herausgearbeitet hat. Und das schafft neue Dogmen. So einleuchtend und erhellend Firestones Kritik an der Kleinfamilie ist, so zwanghaft wird schließlich auch die Alternative, die sie vorschlägt. Anstelle der Familie sollen Wohngemeinschaften von ca. 10 Erwachsenen plus Kinder treten, die einen Vertrag für das Zusammenleben von 7 bis 10 Jahren schließen, sprich eine Zeitspanne, die notwendig ist, damit die Kinder in einer stabilen Struktur aufwachsen, wie sie in die Frauenbefreiung und die sexuelle Revolution schreibt. Erwachsene können nicht früher aus dem WG-Vertrag heraus. Kinder hingegen dürfen die Gruppen wechseln. Sie wissen ohnehin nicht, wer ihre biologischen Eltern sind. Abstammung ist nicht entscheidend. Die Reproduktion der Menschen läuft über die Technik, über Kybernetik und künstliche Befruchtung. Geschlechtsunterschiede würden irrelevant. Es gäbe schließlich keine Geschlechter mehr. Die Menschen, egal welchen Alters, somit auch Kinder, würden ihre ursprüngliche polymorphe Sexualität, eine Pansexualität, wiederentdecken. Eine Sexualität, die sich auf alle Körper bezöge und die den Körper nach der vermeintlich ursprünglichen Bestimmung in seiner Gesamtheit erotisiere. Hier zeigt sich exemplarisch, inwiefern die Annahme eines eigentlichen menschlichen Körpers, also die Annahme ursprünglicher Bedürfnisse eines authentischen menschlichen Wesens, das es zu befreien gelte, wieder ins Dogmatische kippt. Wenn dein Körper nicht polymorph pansexuell ist, dann bist du eben noch nicht befreit. Den Anspruch auf eine authentische Sexualität, eine authentische weibliche Sexualität, die es zu befreien gelte, erhob auch Alice Schwarzer, die nach der Kritik am Mythos des vaginalen Orgasmus dann wiederum die Klitoris als die eigentliche Quelle weiblicher Sexualität dekretierte. Ein erneuter biologischer Determinismus, nur mit anderen Vorzeichen. Menschen mit Vagina, die von der Penetration durch einen Penis, einen Dildo, einen Vibrator oder was auch immer erregt werden, kommen in dieser Perspektive nicht vor. Es gibt sie nicht oder ihnen wird unterstellt, sie seien vom Patriarchat manipuliert. Die Forderung oder der Wunsch nach einer bereinigten Sexualität, nach einem vermeintlich richtigen herrschaftsfreien Sex, führt im Fall von Schwarzer und anderen FeministInnen dieser Tradition schließlich zur grundsätzlichen Ablehnung von Pornografie und Prostitution, dabei in ihren Augen einzig und allein die patriarchale Fantasie der sexuellen Verfügbarkeit von Frauen auf öffentlicher Ebene bedienen. Genau diese Bereinigungsforderung bildete sich ab in den 80er Jahren im Gegen diese Bereinigungsforderungen bildet sich ab den 80er Jahren im Feminismus die sexpositive Bewegung, die den Grundstein legte für jene Haltung, auf der heute Veranstaltungen wie das Tender and Feral Lab aufbauen, die auch Erika Lasts Filme leitet und die sich in der queerfeministischen sexuellen Befreiung unserer Zeit ausdrückt. Diese Bewegung teilt sehr wohl die Kritik an der patriarchalen Kontrolle von Sexualität, die Erotik allein aus der Perspektive des heterosexuellen Cis-Mannes bestimmt. Doch statt Sexualität beschränken und korrigieren zu wollen und damit neue Normen aufzustellen, ging es dieser Bewegung von Anbeginn um die feministische Aneignung bestehender Praktiken und Dynamiken. Während Porno-Gegnerinnen den Slogan Pornography is the theory, rape is the practice verbreiteten, schrieb etwa Annie Sprinkle, eine Ikone der sexpositiven Bewegung, 2004, die Antwort auf schlechte Pornos sind nicht keine Pornos, sondern bessere Pornos. Und das mache ich jetzt mal als Abschlussstatement und verweise darauf, dass heute Nacht noch ein super cooler feministischer, queer-feministischer Porno hier auf der Fusion auch läuft, im Kino. Der heißt Die traurigen Mädchen aus den Bergen und ist von einem Kollektiv aus Berlin. Genau, und jetzt können wir ins Gespräch kommen. Ich glaube, Sandix kommt wieder zu mir.
Ist aber nun, ich bin unterwegs.
Hat irgendjemand schon eine Frage parat? Kommt schon, traut euch.
Also ich hätte auf jeden Fall schon mehrere. Ich habe mir schon Notizen gemacht. Ich könnte mal mit einer loslegen, wenn ihr wollt. Und zwar, wir waren jetzt gerade beim Porno. Caroline, erstmal vielen Dank nochmal für diese tolle Lesung und die Zeit ist irgendwie für mich wie im Fluge vergangen. Und meine Frage ist, was ist denn deine liebste Form von Pornografie? Also ich hätte noch andere Fragen, wenn dir das lieber ist.
Das wechselt so. Also es hat sich auch entwickelt. Ich glaube, das hat sich bei mir schon auch im Zuge auch meiner feministischen Auseinandersetzungen auch so ein bisschen vielleicht verändert. Also dass ich früher tatsächlich, und das finde ich auch nach wie vor überhaupt nicht verwerflich und finde es auch wichtig, sich mit eben so Mainstream-Porno auch auseinanderzusetzen. Aber aber dass ich das weniger gut finde als früher, hat sicherlich mit der Auseinandersetzung zu tun.
Das hast du jetzt aber geschickt, galant außenrum. Ich akzeptiere das.
Ich habe außerdem ja auch schon einen Tipp für heute abgegeben. Also.
Okay, da hinten gibt es eine Meldung, bitte.
Hi, thank you for your talk. I'm sorry I speak English and maybe I missed some in the translation, but could you please speak a bit about the intersectionality of capitalism with the fight for feminism? Specifically, I'm interested in ideas surrounding feminist pornography, because as I understand the way that AI is going and the way that sort of human commodification is going, I'm wondering if it's just another way to actually perpetuate capitalism and kind of enslave our people, enslave our images to basically be consumed by one another regardless of gender or power dynamics. And so I'm interested in your thoughts on that and as it relates to capitalism.
Soll ich gleich? Ja, oder? Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist ja auch relativ umfangreich. Also der erste Teil. Ich kann auf Deutsch reden und ihr übersetzt, oder? So ist super. Danke. Also ich habe es ja nur kurz erwähnt, dass ich in dem Buch, in dem ganzen Kapitel dann eben, was natürlich auch insgesamt super wenig ist, man könnte es noch viel, viel weiter natürlich ausführen, und ich fasse sehr viel ohnehin zusammen an Literatur zum Verhältnis von Patriarchat und Kapitalismus, zur Art, wie sie sich historisch quasi jeweils wechselseitig stützend entwickelt haben oder weiterentwickelt haben. Patriarchat gab es natürlich auch schon, bevor der Kapitalismus sich in der bürgerlichen Gesellschaft als die hegemoniale Wirtschaftsweise durchgesetzt hat. Aber es gab natürlich auch schon früher quasi Eigentumsverhältnisse, die auch kapitalistisch organisiert waren. Was das Verhältnis, ganz kurz würde ich sagen, und um nämlich auch den Zusammenhang zur Frage nach was hat es mit Sexualität zu tun, gleich auch darin aufzumachen. Ich habe ja vorher gesagt, dass in dem, was eben unter Patriarchat verstanden wird, in dieser binären hierarchischen Ordnung, immer diejenigen, die als Frauen gelten, objektifiziert werden, dass die abgewertet werden, dass denen Eigenschaften zugeschrieben werden, quasi von Haus aus wären sie eher eben emotional, wären sie fürsorglicher und so weiter. Und das sind Eigenschaften, die im Kapitalismus ganz besonders gut dann dazu dienen, die Reproduktionsarbeiten von eben diesen Personen quasi ja von Haus aus eben auch dann ohne Bezahlung erledigen zu lassen. Das als ein Beispiel für wie das zusammenhängt, und diese Art quasi der Abwertung dieser eben weiblichen, vermeintlich weiblichen Eigenschaften, also der Eigenschaften, die als weiblich gelten, die Abwertung zeigt sich eben einerseits darin, wie schlecht bezahlt alle, auch wenn es alle Berufe sind, die quasi Reproduktionsarbeiten als Lohnarbeit machen, die zeigt sich darin, dass es in den Privathaushalten dann zum Großteil immer noch von denen, die als Frauen gelten, erledigt wird, und diese Verfügbarkeit eben von dem, was als weiblich gilt, zeigt sich dann auch eben in der Verfügbarkeit für der Körper eben derer, die als weiblich gelten, für die darin eben das Subjekt sind, die Männer, die arbeiten gehen, die rationaler sind und so weiter. Also das so ganz runtergebrochen, das ist eben noch deutlich komplexer, aber dass man eben sieht, dass die Tatsache, dass alles, was als weiblich gilt, also eben auch dieser ganze Reproduktionsbereich, dass der so abgewertet wird, dass das auch zusammenhängt mit, weil es eben als sowieso verfügbar gilt, diese Arbeit, die da gemacht wird, dass das zusammenhängt eben mit der vermeintlichen Verfügbarkeit der Körper derer, die als weiblich gelten. So. Und das ist dann, was diesen Zusammenhang auch eben mit der sexualisierten Gewalt klar macht. Und die Frage danach, inwiefern Pornografie da dann auch immer wieder Teil von einer kapitalistischen, also dass es eben kommerziell ist und Leute das in, quasi im Rahmen einer bestimmten Industrie auch betreiben, da denke ich eben, ist es spannend, sich genau diejenigen anzugucken, Kollektive, die versuchen, nicht nur queerfeministisch Porno zu machen, sondern dann heißt quasi queerfeministisch ist ein emanzipatorisches Anliegen, heißt auch, dass die Arbeitsverhältnisse darin andere sind als im Mainstream-Porno. Heißt erstmal, dass die Leute einfach also so bezahlt werden, dass sie es als angemessen empfinden, dass sie selber über die DarstellerInnen über ihre Arbeitsbedingungen mitbestimmen, dass sie auch mitgestalten und so weiter. Das ist natürlich nicht jenseits, also das ist auch oft dann trotzdem Lohnarbeit und die Scheiße wissen wir, aber das ist dann ja immer auch darin ein Versuch irgendwie möglichst möglichst gleichberechtigt zusammenzuarbeiten.
Hallo, meine Frage ist, also ich fand das spannend, was du über die Studie vorgelesen hast mit diesen jungen Frauen, versuchen sich so einem männlichen Sexualitätsblick anzupassen. Und meine Beobachtung ist, und ich frage mich, was du darüber denkst, dass so sexpositiver Feminismus als Wert oder politische Strategie oder so oder kulturelle Praxis in linken Kreisen oder so oft dazu führt, dass linke Männer oder Männer allgemein das benutzen, um junge Frauen sozusagen zu sexualisieren oder zum Beispiel, also junge Frauen, Flint-Personen denken, ach, ich muss jetzt mega sexpositiv sein und aus unserer Gesellschaft keine Skills haben, eigene Grenzen zum Beispiel zu kennen oder sowas. Und dass daraus dann eigentlich die unangenehme Situation entsteht, dass Männer so voll für sexpositiven Feminismus sind, weil das eigentlich auch ihrem sexualisierenden Blick entspricht. So. Also ich, genau, dasselbe kenne ich auch mit Poly, offenen Beziehungen, dass Männer das nutzen, um zu sagen, wir sind halt voll offen, deswegen rede ich nicht mit dir über Gefühle, sondern bums einfach nur, so nach dem Motto. Und da hänge ich oft voll oft fest und denke, okay, ich verstehe die Idee und die Utopie, aber vor allem so junge Frauen, Flint-Personen gehen vielleicht unter oder so? Also genau, was denkst du darüber?
Ja, finde ich voll wichtig. Deswegen fand ich auch also dieses Tender and Feral Lab zum Beispiel so spannend. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen Angeboten, die sich so tatsächlich erst so in den letzten Jahren, das war tatsächlich kurz vor der Pandemie, dass ich dort war und das fand da, glaube ich, das vierte Mal in Berlin statt. Und das ist eben ja ein reiner Flint-Raum gewesen und es, denke ich, ist total wichtig, eben in solchen Räumen dann auch genau diese Fragen irgendwie gemeinsam zu diskutieren und gleichzeitig gibt es, darum geht es in dem Buch, in einem anderen Kapitel, gibt es ja auch in der Auseinandersetzung in Kreisen von irgendwie Cis-Typen, die sich versuchen, kritisch mit ihrer Männlichkeit auseinanderzusetzen, also ich habe gesagt versuchen, ja, aber genau so, gibt es ja auch eine Auseinandersetzung, also auch ein Bemühen darum, sich mit Sexualität auch auseinanderzusetzen und da denke ich, ist es, also genau, um nicht einfach hier unter dem Deckmantel von irgendwie Poly am Ende, irgendwie hat der Typ noch patriarchalere Beziehungsmodelle oder so, oder von eben Sexpositivität keine Verantwortung zu übernehmen. Das ist, denke ich, was das kommt öfters auch vor im Buch, dann eben die Frage, wie kann man das so ein bisschen verhindern, dass es dazu führt.
Genau, ich würde vielleicht da nochmal anschließen oder vielleicht hättest du Lust, da nochmal anzuschließen. Ich frage mich so ein bisschen, wie eine Veränderung von Sexualität, eine emanzipativere Sexualität auch in heterosexuellen Beziehungen in Zukunft stattfinden könnte. Sozusagen unter meiner Annahme, vielleicht ist es auch falsch, dass feministische, queer-feministische Pornos ja vor allem Frauen und Flint das adressieren und was natürlich total gut ist, zu sagen, den Fokus wegzulegen auf einer männlich geprägten Sexualität, Aber ich frage mich auch, was jetzt zum Beispiel mit Cis-Jungen ist, die jetzt gerade aufwachsen, Kontakt zu Sexualität, zu Pornografie bekommen, wie so da ein Weg sein könnte, dass sie sozusagen auch andere Blickweisen, andere Bilder, andere Vorstellungen und eine Kritik von Männlichkeit mitbekommen, ohne dass es sozusagen ausgelagert wird auf, ja, zum Beispiel irgendwie Frauen oder Mädchen, mit denen sie dann ihre ersten sexuellen Kontakte haben, die dann wieder die ganze Arbeit übernehmen müssen, Grenzen zu setzen, im Zweifelsfall übergriffiges Verhalten abzuwehren, das Reden über Gefühle einzufordern oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in meinem Aufwachsen oder bei anderen Jungen, dass man sozusagen einfach so angefangen hätte, sagen wir mal, nach feministischen Pornos irgendwie zu suchen oder so. Weil ja immer dieses Bild ist, ah ja, das ist ja was für Frauen oder so. Und da frage ich mich, ob es da irgendwie Bewegungen oder Ansätze gibt, wie auch sozusagen von der Seite eine kritischere Praxis gestaltet werden kann.
Ja, danke. Ich habe nicht gesehen, wo die Person saß, die spricht. Ah, da hinten, okay. Genau, deswegen habe ich so komisch rumgeguckt die ganze Zeit. Zwei Sachen. Einmal finde ich selber total interessant, dass bei Erika Lass, da kann man sich bei diesen Porno-Seiten, die sie hat, kann man sich so anmelden oder muss man dann auch, um die Filme zu gucken, muss man Abonnements abschließen. Und die sagt, oder also das hat sie im Interview, hat mir dann die Zahlen auch gezeigt, dass es so fast 70% der AbonnentInnen geben sich als männlich an. Und sind vermutlich Cis-Typen, was also natürlich einerseits ganz cool ist, dass man denkt, so, wow, das ist doch eben, das ist kein Porno, der speziell sich an Flint-Personen nur richtet, sondern der richtet sich an alle und es ist ja cool, dass irgendwie Cis-Typen das gucken. Gleichzeitig ist es vermutlich auch liegt es auch mit daran, dass eben Cis-Typen überhaupt noch mehr Porno gucken. Das muss man ja auch mit einrechnen. Aber nur das vielleicht kurz als, ja, auch Mini-Korrektur. Queer-feministischer Porno ist nicht Porno für Flint-Personen, sondern ist für alle. Und ist ja dann auch cool eben, wenn ja hier die Cis-Typen im Publikum sich es auch angucken und so, und aber gleichzeitig daran schließt ja auch deine andere Frage an, wie kommt man denn dazu und wann kommen Kinder, Jugendliche überhaupt damit in Berührung und wie lässt sich das vielleicht auch früh schon vermitteln? Da geht es im weiteren Verlauf des Kapitels auch noch ein bisschen darum, dass es gibt total coole Initiativen an verschiedenen Schulen in Deutschland. Ich habe in München da vor allem eine mitgekriegt und begleitet, die zum Beispiel eben schon mit Grundschulkindern Fragen nach Sexualität auf eine super queer-feministische, super coole Art thematisieren, die auch dann getrennt mit den Jungen und Mädchen in der Klasse arbeiten und dann wieder zusammenführen und so weiter. Und das sind aber natürlich genau diese Initiativen, gegen die dann wiederum in den letzten Jahren die besorgten Eltern auf die Straße gehen und gegen die die antifeministische Bewegung natürlich mobilisiert und die Rechten. Deswegen aber natürlich umso wichtiger, diese Initiativen zu stärken.
Hallo, kannst du mich sehen? Ich bin hier hinten.
Ja.
Genau, dass du mich sehen kannst.
Danke.
Also erstmal danke für die Lesung. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe, glaube ich, viel gelernt. Ich habe generell nicht so viel Ahnung vom Thema, deswegen entschuldige auch, falls ich irgendwas Falsches sage oder falls ich was falsch verstanden habe. Aber eine Sache, die ich sehr interessant fand, ist das, was du, glaube ich, Neopatriarchat genannt hast, also dass quasi Frauen diese männlichen Eigenschaften von Unabhängigkeit und Stärke und sowas quasi als Emanzipation verkauft wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich würde dich fragen, was fändest du wäre besser, also würdest du generell diese Ideale abschaffen, auch für Männer? Würdest du sie ersetzen durch eher weibliche Ideale? Und wenn ja, welche wären die? Mich würde einfach deine Gedanken dazu noch ein bisschen mehr interessieren. Danke.
Danke. Ja, also ich würde, da geht es eben in diesem Buch auch viel um die Frage, was ist denn eben im Zuge der Aufklärung, der Etablierung eben unserer Gesellschaftsform, was wurde da so als Ideal auch irgendwie, was hat sich da festgesetzt? Und das ist eben so ein, also das ideale bürgerliche Subjekt ist eben das rationale, starke, autonome. Das ist ja das ganz Wichtige darin, die Autonomie, und das ist alles, was eben als männlich gilt. Ich will das nicht irgendwie abschaffen, aber gerade diese Illusion der Autonomie, die ist ja auch überhaupt nicht, also das ist mittlerweile ja zum Glück so, dass sich Menschen zunehmend wahrnehmen, auch als voneinander abhängig, in Beziehung und in Sorgeverhältnisse eingebettet. Ich will nicht sagen eben, dass es ein weibliches Ideal braucht, sondern dass es eigentlich darum geht, diese Binarität und diese vermeintliche Gegensätzlichkeit auch aufzuweichen und zu überwinden. Und und dass aber eben wir uns eben anders aufeinander beziehen als über diese dichotome Logik.
Hallo. Du hast am Anfang gesagt, dass du auch einige Fragen hast, die du gerne mit uns oder überhaupt besprechen wollen würdest. Und da habe ich mich gefragt, welche so, oder ob du eine bestimmte hast, die dich nach der ganzen Auseinandersetzung besonders beschäftigt oder so, was dich so umtreibt.
Eine bestimmte. Also bei mir ist, ich finde es irgendwie so krass, ich in der letzten Zeit jetzt gerade mit Linke MeToo und also eben bei die Fälle bei der Linkspartei und dann eben auch, als ich jetzt irgendwie das von dieses Statement von den Leuten aus dem Kontext von der Bucht der Träumer gelesen habe, mich treibt einfach irgendwie um, wie ubiquitär es ist, wie es in unserer aller Kreisen immer wieder zu eben sexualisierter Übergriffigkeit immer noch kommt und das treibt ja vermutlich eben viele um und gerade in den Statements, als es um so linke MeToo ging, hat sich auch einfach nochmal gezeigt, was für ein, ja, also auch wie das romantisiert wird, was an Gewalt passiert. So, ja, Gott, das hat er doch aus Leidenschaft gemacht, da auf dem Balkon zu klettern und irgendwie quasi einzusteigen gegen den Willen dieser Frau. So. Also, und das, finde ich, ist so was, wo ich so denke, wir sitzen hier zusammen und haben da ja ähnliche, irgendwie ähnliche Fragen dazu, aber es ist so krass, wie es dann wieder gerade eben in so der, ja, in der Öffentlichkeit oder in der, auch in der Linkspartei beispielsweise, wie irrelevant es dann am Ende wieder war, was da gerade alles passiert ist. Und so, das ist so was, was mich so umtreibt, wie das die ganze Zeit immer wieder so unter den Tisch gekehrt werden kann. Ach so, ich meinte so alle, überall. So, Entschuldigung.
Was ich, wenn ich noch hinzufügen darf. Mir kommt das manchmal ein bisschen so vor, als vor 10 Jahren wir sozusagen diese Themen noch nicht so richtig besprochen haben, dass das wie so eine ganz andere Zeit war. Und das war so eine Zeit der Unschuld, wo wir alle dachten, dass es diese Fälle in unseren Kreisen, in den linken Kreisen nicht gäbe, die sich nach Emanzipation, die danach streben und vielleicht schon ein Stück weiter sind. Und jetzt ist irgendwie so ein Zeitpunkt gekommen, jedenfalls für mich persönlich, weiß nicht, wie es für dich ist, da bricht irgendwie so ein Kartenhaus zusammen, weil wirklich in aller nächsten Umfeld andauernd Fälle bekannt werden und es einfach krasse Fälle sind. Und die waren schon vorher da, nur sie wurden nicht genannt. Und jetzt werden sie genannt und jetzt gibt es langsam einen Kanal und einen Raum, um das zu diskutieren. Das hat sich verändert.
Ja, da möchte ich auch noch kurz, genau, weil das ist voll gut, dass du das jetzt auch noch so sagst. Genau, es ist ja so, die werden sichtbar, das war ja davor auch schon da. Und dass es aber jetzt so sichtbar und thematisierbar wird, ist ja eben auch ein Zeichen davon, dass es immer mehr eben auch queerfeministischen, also feministischen Widerstand gibt. Dass die Leute sich organisieren dagegen, dass man sich zusammentut auch. Ich glaube, jetzt ist es auch schon so fortgeschritten, gell? Aber
wir haben noch Zeit.
Okay, gut. Entschuldigung, du bist die Moderatorin. Ich habe noch ein kleines...
Ah ja, stimmt. Ich habe noch einen Abschlussdienst zum Vorlesen auch noch fürs ganz am Ende.
Soll ich jetzt auch auf?
Hi. Ich weiß nicht, genau, hier bin ich. Ich habe gerade daran gedacht, an das Buch von Lori Penny, das neueste, Sexual Revolution. Und da spricht sie auch sehr viel über das Konzept von Consent. Und bei den ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben, musste ich daran denken, dass ja die Frage gar nicht so ist, so was ist richtig und was ist, oder nach dem Motto so, ja, was du ja auch schon angesprochen hast, dieses Dogma, sondern eigentlich dreht sich relativ viel um ein Verständnis von Consent. Ne? Und ich frage mich manchmal, genau, was Consent eigentlich heißt oder auch so ein bisschen, wie wir überhaupt fähig sind, uns gegenseitig empowern und befähigen können, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere sexuellen Bedürfnisse überhaupt zu exploren. Also wir sind ja so in unserer Sozialisation zugeschnitten und haben da auch bestimmte Traumata erlebt, dass wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr spüren, was wir eigentlich wollen und wer wir eigentlich so auch sexuell sind. Hast du da vielleicht ein paar Erfahrungen auch vielleicht im Austausch mit anderen Menschen sammeln können, wie man sich wieder konsensfähig irgendwie empowern kann?
Ja, vielen Dank, voll wichtig. Das ist auch was eben genau, worum es da im weiteren Verlauf geht, nämlich eben die Frage, was heißt dann überhaupt oder wie kann das definiert werden, Konsens und was du gerade gefragt hast, das sind eigentlich auch diese Grundfragen, die dieses Lab da leiten, bei dem ich war und ich war eben das erste Mal bei sowas und war im Vorfeld vielleicht auch so ein bisschen so, weiß nicht, muss ich jetzt dann so Spiele, Übungen die ganze Zeit mitmachen, wo ich dann so Nein sagen lerne oder wo ich dann irgendwie überlege, was will ich und so weiter. Und das, also die Erfahrungsberichte auch von anderen, die schon öfters auch da teilgenommen haben, fand ich total spannend eben, um genau das zu verhandeln. Wie kann ich jederzeit auch auf nonverbale Art, aber dann auch mit Worten artikulieren, dass mir gerade was nicht gefällt, dass ich es gerade nicht weiter will? Und wie viel leichter fällt es vielleicht, wenn man das in solchen Räumen so gemeinsam auch schon irgendwie geübt hat, gerade wenn Personen als irgendwie, ja, Frauen zu Frauen gemacht wurden, weiblich sozialisiert sind und entsprechend da auch das nicht unbedingt gelernt haben.
Ich glaube, wir hätten noch Zeit für eine kurze, schnelle Frage und dann würden wir noch zu Carolins Schluss nochmal kommen, dass du gerne lesen möchtest. Gibt es noch eine letzte Frage? Ich hätte sonst auch noch eine. Und zwar meine Frage an dich ist, ich denke immer wieder, dieser Feminismus, ich habe manchmal das Gefühl, meine VorgängerInnen in den 60er, 70er Jahren und auch schon zuvor, dass ich ganz oft so wie das Gleiche rede und dass es irgendwie nicht aufhört und dass ich manchmal auch hart werde in einem bestimmten Denken und ich will das eigentlich nicht und es gibt so, wir haben mal so eine Theaterperformance gemacht, auch zu feministischen Themen und ich hatte so ein T-Shirt auf der Bühne an, da stand drauf Stay Soft und das fand ich ein total schönes Motto und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht auch manchmal so einen Bereich hast, wo du denkst, da wäre ich eigentlich gerne softer, aber es gelingt mir nicht immer.
Ja, vielen Dank, das ist ja genau diese, irgendwie der Frust darüber so zu realisieren, ey, es geht so langsam voran und wir, eben wenn ich dann so eigentlich so Klassiker aus den 70ern lese, denke ich ja, es ist halt noch hochaktuell, aber ja, genau, es ist so gut, sich darüber auszutauschen, um eben vielleicht sich zu erinnern an das gemeinsam irgendwie soft und gleichzeitig stark und wütend zu bleiben und aus der Wut halt auch immer wieder dann ja irgendwie die Wut umzusetzen in kollektive Aktion. Und da tut sich ja auch zum Glück eben einiges und dann sieht man doch, was sich verschoben hat und was schon ein bisschen emanzipierter wurde, emanzipatorischer, wie man es sagen will.
Vielen Dank. Soll ich hier neben dir auf dem Sofa sitzen bleiben oder soll ich nochmal die Bühne verlassen?
Von mir aus kannst du sehr gern sitzen bleiben. Das ist ganz kurz, was ich vorlese und schließt so ein bisschen noch an die Frage, auch vielleicht nach Konsens an oder danach eben, das ist so mittendrin in diesem Kapitel noch, was ich irgendwie vielleicht als Abschluss ganz gut finde. Hält es noch? Ja.
Also, das kannst du auch meins haben gleich.
Danke. Das Begehren ist zutiefst gesellschaftlich geprägt und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass es auch diejenigen, die als Frauen sozialisiert sind und dies kritisch reflektieren, erregen kann, passiv und oder gehorsam zu sein. Feministischer Sex schließt das nicht aus, im Gegenteil. Er schafft den Rahmen, in dem sich jede mit Sternchen eben, in verschiedenen Rollen auszuprobieren und hinzugeben vermag. Im Vertrauen darauf, dass die anderen Personen achtsam auf alle Signale sind, dass es jederzeit eine Pause geben kann, wenn sich eine nicht mehr sicher ist, dass man anders weitermachen oder aufhören kann. Im Wissen darum, dass die Rollen nicht vorgegeben sind, dass nicht festgelegt ist, wer oben und wer unten ist. Macht und Ohnmacht werden verhandelbar, sie sind nicht länger an Körperlichkeit und sozialen Status gebunden, sondern können im Sex sowohl erotisiert als auch entnaturalisiert werden, schreibt Anna Kau über die Perspektive des sexpositiven Feminismus in der Zeitschrift Outside the Box. Und wer auch gern penetrieren will, aber keinen Penis hat, kauft sich einen Dildo und einen Gürtel dazu. Günstige Angebote dafür gibt es immer mehr. Und alle mit angewachsenen Penis haben bereits einen Anus, den auch heterosexuelle Cis-Männer nur vermeintlich ignorieren müssen. Die Prinzipien des queerfeministischen Sex beschränken sich auf zwei Bedingungen: Konsensualität und Unbestimmtheit in Bezug auf die Handlungen und die Rollenverteilungen darin. Alles ist möglich, solange sich alle Beteiligten wohl damit fühlen.
Vielen Dank, Caroline.
Danke dir und danke euch. Und danke an die Übersetzungsteam.
Jetzt kannst du auch noch sitzen bleiben. Ich kündige jetzt den nächsten Talk an, der hier folgen wird in einer knappen halben Stunde. Da geht es eben genau um diese Spannerfälle, um sozusagen diese unerlaubt angebrachten Kameras auf Klos und Duschen, konkret hier auf dem Fusion Festival oder beziehungsweise beim Kulturkosmos. Genau, in knapp 30 Minuten geht's weiter und vielen Dank nochmal, Caroline, und nochmal einen ganz großen Applaus. Es war wirklich toll, dass du hergekommen bist. Vielen Dank.